Schönen guten Tag. Wie wir vorige Woche besprochen haben, kommt heute dann die Besprechung in der motorischen Funktionen der Zielmotorik. Also Zielmotorik. Um die Komplexität darzustellen, nehmen wir ein einfaches Beispiel, was Sie auf der Abbildung sehen, das ist das Greifen. Also wir haben ein Objekt, zwei Objekte, und wir wollen das ergreifen. Das geht sehr gut ohne weiteres. Aber wenn wir bedenken, was das eigentlich eine komplizierte Bewegung ist zur Ausführung. Einerseits benötigt es eine Armbewegung natürlich. Andererseits, was Sie auf der Abbildung sehen, es wird nicht nur einschließlich der Arm bewegt, sondern, was Sie sehr gut sehen, die Handform wird vorbereitet, so dass es optimal wird zu der Ergreifung des gegebenen Objektes. Wenn wir dann analysieren diese Bewegung mit elektromyographischer Technik, dann können wir einerseits die Geschwindigkeit untersuchen. Und hier sehen Sie, die Geschwindigkeit in der Zeit ändert sich, nämlich am Anfang nimmt die Geschwindigkeit zu und als wir dann dem Objekt näher kommen, dann nimmt die Geschwindigkeit ab. Und wenn wir da, wie in der mittleren Abbildung, die Beschleunigung sehen, dann erfolgt erstmal eine positive Beschleunigung, dann eine negative Beschleunigung. Die Bewegung wird gebremst und damit kommen wir in der Nähe genau an und mit der genauen Form. Was Sie hier unten sehen, das ist dann zusätzlich und parallel dazu, wie die Handbewegung dann erfolgt. Erstmal ein Beginn. Dann, wie als wir näher kommen zum Objekt, dann wird die Handbewegung ganz genau geschildert. Also es wird dann einerseits die Geschwindigkeit kontrolliert, was wir gesehen haben, dann die Handform in dieser Phase. Und was wir nicht sehen auf der Abbildung, es wird ständig auch die Kontraktionskraft gesteuert. Und zwar diese Kontraktionskraftsteuerung erfolgt während, ebenso während der Bewegung. Und ich zeige Ihnen dazu zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist, wie wir Beeren pflücken, sei das jetzt Himbeeren pflücken. Wir erstmal gestalten die optimale Form der Hand, aber zweitens, wir müssen ganz genau präzise kontrollierte Kraft entwickeln, denn wenn die Kraft nicht genügend ist, dann bleibt das Bier an dem Stiel, kommt nicht runter. Wenn wir zu große Kraft ausüben, dann zerquetschen wir das Himbeer gleich mit der gleichen Bewegung. Wie groß diese Kraft sein soll, das wird teilweise visuell kontrolliert, wie die ganze Tätigkeit von visuellen Stimulation ausgeht. Teilweise visuell, wenn wir nicht das erste Mal Beeren pflücken, dann wissen wir ungefähr von der Farbe, wie reif dieses Beer wird. Teilweise aber von den taktilen afferenten Impulsen, die wir beim Anfassen des Bieres bekommen. Und das steuert dann genau die Kraft der Muskelentwicklung. Oder ein anderes Beispiel, als wir in ein Glas von einem Becher eingießen, Flüssigkeit eingießen, dann wird das Gewicht ständig ändern. In dem Glas wird immer größer, da müssen wir eine größere Kraft, allmählich größere Kraft entwickeln. Währenddessen im Becher wird es leichter, wird immer leichter. Also wir müssen ständig während der Bewegung die Kraft dann entsprechend ändern. Oder noch ein Beispiel. Je nachdem, wie wir vorher abschätzen, wie komplex die Bewegung wird, wir beginnen schon anders die ganze Bewegung. Das heißt, ein größeres Objekt zum Beispiel wird mit der ganzen Hand angefasst. Das ist, was als Kraft- oder Massengriff genannt wird in der Fachliteratur. Oder wenn es sehr kompliziert und klein ist, dann eben dieser Präzisionsgriff, was Sie hier unten sehen, was hauptsächlich nur die zwei Finger beträgt. Also schon Vorabschätzung, wie wir das wahrscheinlich am besten machen und aufgrund von Erfahrung, wird eine andere Form der Hand erstellt. Und schließlich, was ich schon immer betont habe, die sensorischen Eindrücke, die kontinuierliche sensorische Rückmeldungen sind unentbehrlich. Und deswegen sprechen wir über Sensomotorik, was ich schon früher erzählt habe. Hier bei diesem Versuch war wiederum die Aufgabe sehr einfach. Man musste den Daumen in zwei unterschiedlichen Positionen mit konstanter Kraft halten. Auf der linken Seite sehen Sie das bei einem gesunden Probanden. Kein Problem, sowohl die Position als auch die Kraft wurde konstant gehalten. Und sogar das geschah auch nach der Augenschließung, also als die visuelle Kontrolle ausgefallen ist. Scheinbar die taktilen Rückmeldungen sind bei einer gesunden Person genügend, um sowohl die Stellung als auch die Kraft konstant zu halten. Anders ist es bei einer Patienten, das ist ein sehr rarer Fall, wo man das untersucht hatte, bei einem Patienten, bei dem die afferente Sensorik ausgefallen ist. Und wie Sie sehen, dieser Patient ist fähig, die Position mehr oder weniger zu halten, solange die Augen geöffnet sind, aber auch schon bei der Kraft, sogar bei Augenkontrolle, die Kraftentwicklung ist nicht mehr so genau, aber in dem Moment, als das Auge geschlossen wird, Sie sehen, die Position geht in alle Richtungen und ebenso die Kraftentwicklung schwankt hoch und runter. Das zeigt genau die Bedeutung der sensorischen Input, der sensorischen Eindrücke, die unsere motorische Tätigkeit kontrollieren. Und dann sehen wir, wo wird, also Sie sehen einige Aspekte der Komplexität, und dann sehen wir, wo wird die ganze organisiert, also Organisation der Zielmotorik. Sehen wir erstmal die Aufgaben, also was für Aufgaben sind hier. Erstens brauchen wir eine Motivation, warum brauche ich diese Stifte anzugreifen und hochzuheben. Also erstmal brauchen wir eine Motivation zur Bewegung, Sie können sagen Antrieb. Dann brauchen wir einen Plan, also kommt eine Planungsphase, Planung, Planentwicklung. Und dann soll dieser Plan ausgeführt werden, also Planausführung. Und wenn der Plan nicht vollkommen und nicht optimal war, dann müssen wir diesen Plan ständig erstens kontrollieren, also eine ständige Kontrolle. Und zweitens, wenn der Plan nicht optimal ausfällt, dann müssen wir auch korrigieren, also eine Korrektion. Das sind ungefähr die Schritte. Und die Frage ist, wo werden diese Schritte ausgeführt, also wo im ZNS? Beteiligt dabei sind einerseits die motorische Rinde, die motorische Hirnrinde, dann das Kleinhirn und die Basalganglien. Das werden dann die Themen, was wir heute besprechen. Und erstens sprechen wir über die motorische Rinde, also motorischer Kortex, was wir darüber, über die Physiologie wissen und was wir denken, wie dort, was für Tätigkeiten dort ausgeführt werden. Also motorischer Kortex. Das ist anatomisch, wie Sie wissen, liegt in dem Frontallappen und zwar vor der Sulcus centralis, also dieser Teil ist ungefähr der motorische Kortex. Und der motorische Kortex hat zwei wichtige Bestandteile oder unterscheiden wir zwei wichtige Teile. Der eine ist, was als primärmotorischer Kortex genannt wird, Primärhinde, und wird mit M1 abgekürzt. Und das entspricht ungefähr der Brodmann-Area 4 in der Abbildung. Also das entspricht also, die primäre Kortex entspricht der motorischen Area, primärmotorischen Area, ungefähr der Brodmann-Area 4. Was wissen wir darüber physiologisch? Einerseits eine Stimulation, elektrische Stimulation in dieser Hirngegend, direkte Stimulation, führt zu Bewegungen. Also Stimulation führt zu Bewegungen. Gut definierbare Bewegung in einem bestimmten Körperteil erfolgt, und zwar recht niedrige Reizintensität wird benötigt, also mit niedriger Reizintensität, also niedriger Schwelle, werden bestimmte Bewegungen erzeugt. Und zwar, welche Bewegung, welche die Reizung von bestimmten spezifischen Punkten führt dann, in unterschiedlichen Punkten wird gereizt, führt immer und wiederholbar, repetitiv zu den gleichen Bewegungen. Und mit solchen Techniken hat man ziemlich lange her die Hirnrinde, quasi die Karte der Bewegungen gemacht. Und das ist, was Sie schon bestimmt gesehen haben, das ist, was wir als motorischer Homunculus nennen. Also das ist die Somatotopie, also starke Somatotopie. Das heißt also, bestimmte Gegenden werden an bestimmten Stellen abgebildet, beziehungsweise werden von dort gesteuert. Und was Sie sehen, dass die Proportionalität absolut nicht der Körpergröße entspricht, sondern der Feinheit der Bewegungen. Also ganz groß wird repräsentiert der Kopf und Gesicht und mimische Muskulatur, und ebenso Hand ist sehr groß repräsentiert, und dann Arm und Schulter und Rumpf wesentlich kleiner. Also die Proportionalität ist eindeutig mit der Feinheit der Bewegungen. Dann, was wir über diese Gegend noch wissen, also die Proportionalität, ist also entspricht der Bewegungen. Und was wir dann wissen, dass in dieser Gegend, in der M1-Region, wird eine elektrische Aktivität registriert bei richtiger Zielmotorik, also schon nicht mal in Versuchssituation, sondern bei richtiger Zielmotorik wird eine elektrische Tätigkeit registriert, bevor die Bewegung beginnt. Also elektrische Tätigkeit, elektrische Aktivität vor der Bewegung. Und diese elektrische Aktivität ist proportional mit der Muskelkraft. Also diese elektrische Aktivität ist proportional mit der Muskelkraft, mit der Kraftentwicklung. Also scheinbar diese M1-Region steuert direkt die Bewegungen. Was sind die Afferentation und Efferentation dieser Region? Also Eingang von Information kommt hauptsächlich von zwei Gegenden. Und zwar, wenn wir zurückgehen zu der primären motorischen Kortex, Afferentation kommt von zwei Stellen. Einerseits von der sensorischen Kortex, von 1, 2, 3, von der primären sensorischen Kortex, und von dieser andere Teil des motorischen Kortex, was wir gleich besprechen werden. Also die Afferentation kommt von diesen beiden Seiten, Teilen, Und die Somatotopie ist bewahrt, also die Afferentation kommt von entsprechend somatotopischen, entsprechender Region der sensorischen Kortex und von der nicht primären afferenten Kortex, primärmotorischen Kortex. Das ist die Afferentation. Und die Efferentation ist, sind die kortikospinale Bahnen, also Eingang S1 und nicht primär motorischer Kortex und Ausgang, also die Efferentation, das erfolgt hauptsächlich durch die kortikospinalen Bahnen. Und zwar etwa 40% der Fasern, aller Fasern der kortikospinalen Bahn, kommt aus der M1, also etwa 40%. Typisch diese Fasern verlaufen oder ziehen in der lateralen Teil des Rückenmarkes und enden an Motoneuronen, die hauptsächlich die Hände und die distalen Teile innervieren. Sie erinnern sich, wir haben die Repräsentation der Motoneuronen im Rückenmark besprochen. Also hauptsächlich in den lateralen Teilen, wo die Motoneuronen für die Handmuskulatur und distalen Muskulatur sich befindet. Außerdem, was wir sagen sollen, physiologisch, diese Fasern, die von dem M1 kommen, die enden recht oft auf, direkt auf Motoneuronen. Sie erinnern sich, die meisten absteigenden Bahnen enden an Interneuronen. Im Gegensatz dazu, diese kortikospinalen Bahnen oder Fasern, die direkt von der M1 kommen, die enden oft direkt an Motoneuronen, also erfolgt ein wirklich starker direkter Einfluss. Also das ist der eine Teil des motorischen Kortex. Und der zweite Teil ist was nicht primär, also dann ist das entweder heißt das nicht primär, oder sekundär motorischer Kortex. Und das ist dann, das entspricht dann den Teilen, was vor der Brodmann 4 Area ist. Also ungefähr dieser Teil, was der Brodmann Area 6 entspricht. Das ist der nicht primärmotorische Kortex. Physiologisch, was wir wissen, ist, dass eine Reizung von hier führt auch zu Bewegungen. Also Reizung ebenso führt zu Bewegungen, aber diese Reizung hat eine wesentlich höhere Schwelle. Also man braucht wesentlich höhere Reizparameter. Also das hat höhere Schwelle einerseits. Zweitens, die Bewegungen sind oft sehr grobe, große Bewegungen, also nicht Einzelmuskelzuckungen wie bei der Reizung der primären motorischen Kortex, sondern eher größere Bewegungen, größere Körperteile am Rumpf und proximalen Extremitätsteilen erfolgen diese Bewegungen. Andererseits, wenn wir nicht reizen, sondern spontan uns bewegen, dann sind auch hier elektrische Aktivität detektierbar. Dann ist die elektrische Aktivität detektierbar. Also elektrische Aktivität. Aber ziemlich lange Zeit vor der elektrischen Aktivität der M1, also etwa 100 Millisekunden, was ziemlich lang ist in dieser Beziehung, also 100 oder mehr als 100 Millisekunden vor der Aktivität der M1-Kortex-Region, also vor der M1-Aktivität. Scheinbar diese Gegend tut etwas vor der Ausführung der Bewegung oder der Steuerung von der M1. Der nicht-primäre Kortex hat auch zwei Teile. Wir unterscheiden hier zwei Teile, und zwar Einerseits, was als Prämotorkortex genannt wird, das ist der Prämotorkortex, was eher auf der Hemisphäre, auf der lateralen Teil ist, und das ist, was als Prämotorarea genannt wird oder abgekürzt wird, also die Prämotorarea. Die Reizung von dieser Area führt zu großen Bewegungen, typisch in dem Rumpf und in den proximalen Teilen der Extremitäten. Und wir vermuten, dass diese Teile auch in der Stützmotorik beteiligt sind. Und diese Bewegungen sind ziemlich komplizierte Bewegungen, also wiederum nicht Einzelmuskelzuckungen, sondern etwas koordinierter, komplizierter Bewegung, also komplexe Bewegung, größere Körperteile sind involviert. Und der andere Teil ist, was eher hier an der Konvexität und auf der medialen Oberfläche auch eingreift. Und das ist, was supplementärmotorische Area genannt wird und SMA, supplementärmotorische Area, SMA abgekürzt. Und die Reizung hier führt auch zu Bewegung, also Reizung. Aber diese Bewegung sind feine Bewegungen und oft involvieren beide Hände. Also die Reizung führt zu Bewegung in beiden Händen, hauptsächlich in den Händen, und beide hauptsächlich solche oder oft sind es Bewegungen, die beide Hände involvieren und wesentlich feinere, kleinere Bewegungen. Typisch ist auch, dass eine Schädigung hier in der SMA, in der supplementärmotorische Area, Schädigung führt dazu, dass Bewegungen, die beide Hände benötigen, wie zum Beispiel Einknöpfen oder solche Bewegungen, die werden geschädigt und ausfallen und der Patient wird das auch nicht so gut ausführen können. Also keine Lähmung von spezifischen Muskelgruppen, sondern eher diese beidhändige Manipulation wird geschädigt, also Schädigung, Bewegung mit beiden Händen wird geschädigt. Was ist unsere Vorstellung? Wie dann aufgrund, das sind die wichtigsten elektrophysiologischen Befunde, was wir auf dieser Ebene erzählen können. Was ist die Vorstellung, wie funktioniert der ganze motorische Kortex? Also die Vorstellung ist, dass der Plan für die Bewegung in der nicht-primären motorischen Kortex entstehen wird. Also die nicht-primäre Kortex, sowohl die PMA als auch SMA zusammen, sind zuständig für die Planung. Da entsteht irgendwer der Plan für die Bewegung und dieser Teil ist auch fähig, größere Bewegungen zu koordinieren. Grobe Bewegung wird direkt organisiert von diesem Teil. Andererseits, der primäre motorische Kortex ist eher beteiligt in der Planausführung. Das heißt, der Plan kommt irgendwie von der nicht-primären Kortex, da entsteht die elektrische Aktivität früher und wird weitergeleitet, somatotopisch entsprechend, an die Primärkortex. Die Primärkortex bekommt auch die sensorischen Eindrücke und dann die Ausführung, die richtigen Befehle zu den einzelnen Muskeln gehen von der Primärkortex aus. Dann Was geschieht bei Schädigung, bei entsprechender Schädigung? Das heißt, eine isolierte Schädigung der primären Kortex, also isolierte Schädigung der primären Kortex, das wiederum führt hauptsächlich zu Ungeschicklichkeit, also da, was auffällt, dass der Patient ungeschickt wird und die Bewegung ja nicht gut ausgeführt wird, wiederum ein typisches Problem ist mit dem Einknöpfen oder Ausknöpfen, dann sieht man, dass man so versucht und dann nicht so richtig ausführt. Das wird ausfallen. Wenn die Schädigung größer ist und nicht nur die isoliert die primäre Kortex betrifft, sondern eine größere Oberfläche auf der motorischen Kortex oder die Efferentation, das heißt die absteigenden kortikospinalen Bahnen, dann erfolgt eine entsprechende Lähmung, je nachdem, wie groß die Oberfläche ist, was ausfällt, ob der ganze ausfällt oder nur ein Teil irgendwo, dann dementsprechend erfolgt auch Lähmung. Ob diese Lähmung spastisch wird oder nicht, das hängt davon ab, wie viele hemmende Bahnen, wie viele hemmende Impulse ausfallen, was wir bei der Stützmotorik besprochen haben. Wenn viele solche hemmende Informationen ausfallen, dann erfolgt eine Erhöhung des Muskeltonus, also werden wir über spastische Lähmung sprechen. Das ist leider typisch für die Schädigung in der Capsula interna, was Sie in der Anatomie bestimmt ausführlich gelernt haben. Was ich hier noch zu diesem Thema zeigen möchte, das ist etwas, was in die Zukunft führt. Nämlich, natürlich hat man viele Ideen gemacht, wie man solchen Patienten, die eine grobe Schädigung in der Kortex, aber hauptsächlich der Schädigung erfolgt dann in den absteigenden Bahnen bei Rückenmarkschädigung und dann fällt die ganze Zielmotorik aus. Also die Idee war, wie man solchen Patienten helfen könnte. Und das ist etwas, was entwickelt wird. Und ich habe eine Publikation, was vor 5 Jahren in Nature erschien, dann gefunden, was ich Ihnen ein bisschen zeigen möchte. Das ist der ganze Device, das ganze Gerät heißt Neuromotorprothese. Und das ist ein bisschen futuristisch. Die ganze Prothese, der Sensor ist das, dieses kleine Stück, das liegt auf einem amerikanischen Penny, um das zu vergleichen zu können, also insgesamt 4x4 mm, das ist der Sensor. Und das wurde eingebaut in der Gegend M1 bei dem Patienten. Der Patient hatte Rückenmarkschädigung und war unfähig zur Bewegung. Das ist die elektromikroskopische Scanning, elektromikroskopische Aufnahme über diese Prothese. Das sind 110x10 Elektroden, feine einzelne Elektroden, deren Signale dann detektiert werden. Und der erste Schritt der Signalverarbeitung erfolgt in dieser Aussagesignalprozessor. Also dieses kleine Stück wird in der M1-Region eingebaut bei den Patienten und die elektrischen Signale, die dort entstehen, die werden dann abgeleitet in dieser Signalprozessor. Sehen wir mal diesen ersten Patienten, den man untersucht hatte. Er war 25 Jahre alt, hatte einen Messerschnitt zwischen C3 und C4 erlitten in 2001. C3 und C4 ist sehr wichtig, das sagt Ihnen schon was. Das bedeutet, dass leider der Pfennikus nicht mehr innerviert wird. Also der Patient kann nicht mehr spontan atmen und dieser blaue Schlauch, das ist da, wodurch künstlich beatmet wird, der Patient. Aber sonst, wie Sie sehen, das war 4 Jahre nach der Schädigung, nach dem Unfall. Und sonst physikalisch ist der Patient in recht gutem Zustand. Und da hat man also diesen kleinen Sensor in der M1-Region eingebaut, dort wo die Handgegend ist, also in dieser Gegend eingebaut. Und das ist der kleine Prozessor hier, was auf der Schädeloberfläche aufgetragen ist. Und dann die weitere Verarbeitung erfolgt in diesem Computersystem. Und eingebaut hat man den Detektor 3 Jahre später und detektiert hat man noch 1 Jahr später, also 4 Jahre nach der Schädigung. Die erste große Frage war, ob man 4 Jahre nach einer solchen Schädigung, als man keine sensorische Rückmeldung über die Bewegungen hat, ob man noch überhaupt elektrische Impulse in den entsprechenden Cortex-Arealen hat. Und ein positiver Befund ist, dass eindeutig ja. Hier sehen Sie einige Ableitungen von einigen den Kanälen von den 100 Elektroden. Und was Sie hier sehen, der Patient wurde aufgefordert, bestimmte Aufgaben auszuführen. Das heißt, er konnte das nicht ausführen, aber er hat nachgedacht, wie das ginge. Und Sie sehen, dass einige Kanäle zeigen eine Aktionspotentialfrequenzänderung bei bestimmten Bewegungen. Hier oben, das sind die Aktionspotenziale, oder die Potenziale, die von diesem Kanal detektiert worden sind. Und Sie sehen, es sind häufiger bei einer Bewegung, dieser Kanal detektierte eine Aktivität, wenn der Patient aufgefordert wurde, eine Bewegung scheint nur vorzustellen, er konnte es nur vorstellen, von Handbewegung klappen praktisch. Oder diese untere Elektrode hat bei 2 verschiedenen Bewegungen erhöhte Aktivität gezeigt. Der eine war die Flexion und Extension des Handgelenkes, der andere war eine Bewegung der Schulter, Platte vorne, nach vorne oder hinten. Also diese und ähnliche Ableitungen zeigten erstens, was wichtig ist, dass es etliche Jahre nach Ausfall von sensorischen Eindrücken diese elektrischen Impulse immer noch vorhanden sind in der M1-Gegend. In der M1-Gegend konnte man Teile detektieren, die eine Entladungsfrequenzänderung im Zusammenhang mit einer Bewegung entstanden. Es gab natürlich auch andere Elektroden, die nicht so direkt eine Bewegung detektiert haben. Interessanterweise, es gab zum Beispiel Elektroden, die immer am Anfang von einer jeden Aufgabe oder jeder vorgestellten Bewegung entladen haben oder eben am Ende, die also Anfang und Ende der Bewegung signalisieren. Und noch weitere Entladungsmuster hat man natürlich vieles detektiert. Auf jeden Fall, das existiert. Und zweitens, das ermöglichte, dass man die Aktivität der einzelnen Elektroden quasi übersetzt, dekodiert und übersetzt in eine Bewegung und mit diesen elektrischen Impulsen Roboter, externe Roboter steuert. Und davon werde ich Ihnen 2 zeigen. Ich werde 2-mal spielen. Das ist die prosthetische Hand. Also da ist der Robot, die Robothand. Und der Patient denkt nach und damit, mit dieser Vorstellung, kann die Robothand öffnen und schließen. Und was man, die Abbildung zeigt, dass dabei der Patient auch spricht, also auch während Sprechens ist er fähig, diese Robothand einfach durch Nachdenken auf die Bewegung zu bewegen. Ich werde versuchen, das nochmal zu spielen, damit Sie ein bisschen besser sehen, etwas dunkler machen. Also Sie sehen, wie die Hand geschlossen und geöffnet wird. Der Patient bewegt sich nicht, er kann leider nicht. Aber er kann sprechen, also es sind 2 Tätigkeiten möglich und auch während des Sprechens ist die Steuerung möglich. Und in der anderen Abbildung sehen Sie, dass es wird imitiert wie eine Mehrgelenkbewegung, also wie wenn mehrere Gelenke gesteuert wären. Das ist so ein anderer Robot. Und Sie sehen, hier ist dieser Robot, was mehrere Gelenke darstellt. Und erstmal erfolgt eine Bewegung hier in dem unteren Teil, was Sie sehen jetzt. Und dann wird dieser obere Teil dann gebeugt und quasi simuliert eine Ellbogenbewegung. Und das alles und dann am Ende fällt. Das war eine Schachtel von Zündhölzer. Also dann sehen Sie noch einmal den Film. Sehen also erstmal hier die Bewegung an der proximalen Gelenk sozusagen. Und dann wird der distale Gelenk auch bewegt. Und schließlich und endlich das Schachtel losgelassen. Also das ist, was die Zukunft bedeutet. Das benötigt natürlich noch sehr viel Arbeit, aber ich wollte Ihnen das zeigen, damit Sie ein bisschen sehen, wo die Forschung heutzutage ausgeht, falls Sie sich dafür interessieren würden. Zweitens, warum wir uns beschäftigen mit der elektrischen Abladungen und Entladungen und Ableitungen, die Muster, denn daraus ermöglicht all diese Weiterentwicklung und Dekodierung, was dann eventuell zu motorischen Prothesen hilft. Und sehr ähnliche Forschung und Aktivität ist erfolgt gegenwärtig auch mit visuellen Prothesen. Da habe ich keine Zeit gehabt, darüber zu sprechen. Ähnlich, dass man Licht detektiert und ableitet, so dass man die ganze Bearbeitung, was wir ein bisschen bei der Retina und bei der visuellen Rinde besprochen haben, das zu ersetzen bei Patienten, bei denen das fehlt. Das ist eine ganz große Richtung in der Forschung, faszinierend. Wahrscheinlich dauert es noch eine Weile, bis das so ein Routine-Eingriff wird, wie ein Hüftenprothese, was heutzutage wirklich ein Routine-Eingriff ist. Vor 30 Jahren war es natürlich nicht. Gut, also das war ungefähr dann die vereinbarte 30 Minuten. Und mit der motorischen Primär- und Nicht-Primär-Rinde. Und was wir noch vor der Pause machen möchten, das ist dann die Austeilung der Preise für den Wettbewerb. Wir haben uns gefreut, dass Sie sich doch interessiert haben, sich auch interessiert haben für unseren Wettbewerb und nicht nur in Anatomie und bei den anderen benachbarten Instituten sich beworben haben. Sechs Studenten kamen dann in die zweite Runde und haben unsere Fragen gut mit mehr oder weniger Erfolg behandelt und dann aber mindestens ein bisschen Vorgeschmack bekommen, was wir als Spitzenfragen ausdenken können. Und den zweiten Platz hat Herr Niklas Balascali errungen. Also, schönen guten, herzliche Glückwünsche. Und Sie bekommen, da steckt etwas. Und Sie müssen das aber unterschreiben, bitte nach der Pause zu Frau Habli zurückbringen. Also, herzliche Glückwünsche. Und dann den ersten Platz hat Julia Brandt bekommen. Applaus.